Am vergangenen Sonntagabend war ich an einem Ort, an dem sich viele Deutsche heimisch fühlen. Im Fußballstadion. Spanien gegen England im Endspiel der Europameisterschaften der Frauen. Die Engländerinnen haben das Finale gewonnen und den Titel damit verteidigt. Und die englische Spielerin Chloe Kelly sagt nach dem Spiel etwas, was ich im Stadion gar nicht mitbekommen habe.
So proud to be English right now. Proud of this team.
So proud to be English right now. So stolz darauf, Englisch zu sein. Und die Torhüterin Hannah Hampton setzt noch eins obendrauf.
We have that grit. We've got English blood in us, so we never say die.
We've got English blood in us. Wir haben englisches Blut in uns. Wenn das eine deutsche Spielerin gesagt hätte, Stolz, Blut, Heimat, da würde aber sofort der Verfassungsschutz tätig.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Jeden Donnerstag streiten wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche sprechen wir über die deutsche Identität und warum es den Deutschen immer noch so schwer fällt, stolz auf ihr Land zu sein.
Ich bin Sven Präger und ich bin überzeugt, wir können mittlerweile sehr gut und entspannt damit leben, Deutsche zu sein. Denn wir wissen, was wir an unserem Land haben und das lassen wir uns auch nicht schlechtreden.
Ich bin Benedikt Neff und sage, viele Deutsche schämen sich für ihr Land und die eigene Kultur. Und das ist ein Problem, gerade bei der Integration von Ausländern. Das Grundgesetz ist keine Heimat.
Hallo Benedikt.
Hallo Sven.
So, jetzt machen wir das mal in diesem Sommer. Ein Thema, über das wir schon lange off the record gesprochen haben.
Genau.
Wie stolz kann man aufs Land sein?
Ja, das ist so ein Thema, oder der Heimatstolz jetzt im engeren Sinn, aber mich hat das immer beschäftigt, auch dieser Gegensatz von Deutschland und der Schweiz. Ich war, muss vielleicht dazu noch
Wie sagen, stolz bist du auf die Schweiz?
Will ich gleich sagen, ich glaube, ich komme aus einer Ecke in der Schweiz oder ich komme aus der Zentralschweiz, aus dem Kanton Schwyz, das ist sehr traditionell, konservativ, ländlich und das ist natürlich eine Gegend, wo es keine großen Selbstzweifel gibt. Also man lebt da ziemlich sicher in den eigenen Traditionen. Ich würde mal sagen, man hat irgendwie noch kein ironisches Verhältnis zu Wilhelm Tell irgendwie kreiert oder so. Man ist noch überhaupt nicht angekränkelt von diesen Anfechtungen irgendwie der eigenen Identität. Also da würden vermutlich die meisten Leute auch sagen, ja, natürlich sind wir stolz auf die Heimat. Und wenn du sagst, warum? Ja, warum? Wir sind einfach Schweizer, wir sind stolz drauf, das ist unsere Heimat, das ist unsere Landschaft, hier sind wir geboren. Da braucht es gar nicht so große Begründungen.
Dann was bin heißt ich das als, für dich, also für dich persönlich, was den Stolz angeht?
Für mich persönlich ist es wie so, das Ganze, ich würde schon fast sagen, ich lege mir darüber gar nicht so richtig Rechenschaft ab, weil das Ganze sehr selbstverständlich ist. Also für mich, ich bin Schweizer, ich fühle mich wohl hier, ich möchte nichts anderes sein, ich finde dieses ganze politische System sehr gut. Ich habe irgendwie nirgendwo in der Welt ein besseres gesehen.
Obwohl Stolz. Du in Deutschland gelebt hast.
Obwohl ich in Deutschland war. Das würde jetzt nicht, eben mit dem Stolzbegriff ist dann so eine Sache, sage ich so, das haben wir uns alles erarbeitet, darauf, das ist sozusagen alles unsere Leistung, da würde ich ein bisschen Abstriche machen, aber ich habe, soll ich sagen, wenn ich eine Schweizer Fahne sehe, freue ich mich durchaus
Gefühl.
Und ich reagiere nicht schockiert. Hm. Dann eben für mich Deutschland wirklich etwas ganz anderes. Als ich da als Korrespondent hingekommen bin, habe ich auch mit vielen Leuten irgendwie Gespräche geführt. Die haben ganz selbstverständlich gesagt, ich fühle mich in erster Linie als Europäer. Hm. Und da dachte ich so, das habe ich wirklich noch in keinem Land der Welt gehört. Also eben, wir
da
haben
müsstest
jetzt
du mal mehr reisen, dann würdest du das müsste auch
genau.
Hören.
Du kannst natürlich sagen, das ist mein beschränkter Kosmos. Aber ich glaube, das ist so eine deutsche Eigenart, eigentlich nicht deutsch sein zu wollen. Und kein anderer Staat oder keine Nation hat so viel Freude darin, sich irgendwie in etwas Größerem aufzulösen. In der Schweiz ist zum Beispiel auch alles, sagen wir so, das Globale oder das Globalistische oder länderübergreifende Organisation sieht man immer auch mit einer gewissen Skepsis. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, es ist schon fast eine Art Befreiung. Wir müssen nicht Deutsche sein, wir dürfen Europäer sein und wir müssen nicht
Ich halte das ja gar nicht für einen Widerspruch. Also ich glaube, dass ich gerade auch was verändert in meinem Heimatland, meinem Vaterland, dass ich glaube, wir da viel entspannter mit umgehen können. Also, dass man auch sagen kann, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Also jenseits von, keine Ahnung, das Land hat was zu bieten, was von der Natur her schön ist, Nordsee, Ostsee. Ich glaube auch gerade jetzt persönlich natürlich aus der Ecke, aus der ich komme, also aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob dir so eine Gemeinde wie Oer-Erkenschwick was sagt. Das ist im Kreis.
Da war ich schon oft. Also.
Das glaube ich dir nicht. Das
nein, kenne ich jetzt nicht.
Ist im Kreis Recklinghausen und ich glaube, wenn man wirklich so guckt, wie das Ruhrgebiet war, diese Menschen haben sich wirklich was aufgebaut. Also da kommt bei mir schon so ein Gefühl von Stolz wegen Leistung dazu.
Ja, aber auch interessant, oder? Du flüchtest dich jetzt gleich ins Regionale. Da glaube ich auch.
Du hast angefangen zu sagen, nein, wo du herkommst, aus dem Kanton Schwyz. Ich wollte
das
nur ergänzen.
Aber ich glaube, auf der Länderebene und auf der Nation gibt es das Problem, das ich jetzt vorher angesprochen habe, tatsächlich. Im Regionalen mag es anders sein. Da haben die Bayern ein gewisses Selbstbewusstsein, auch die Schwaben und so weiter. Aber es gibt ein deutsches Fremdeln mit der eigenen Nation, das würde ich schon sagen. Und diese Erfahrung habe ich auf vielen Ebenen immer wieder gemacht.
Ich glaube, es tut sich einfach was. Ich glaube, dass natürlich das Regionale ist ja immer was, was man im Kopf hat, weil man sozusagen Bilder dazu hat. Wenn man aus einer Region kommt, wie jetzt Ruhrgebiet oder Kanton Schwyz, dann hat man das ja so im Kopf. Aber ich glaube auch, dass alleine sowas wie, keine Ahnung, man kann schon, wir haben ein vernünftiges politisches System, was immer noch bei aller Kritik gut funktioniert. Wir haben sowas wie ein Sozialsystem, was gut funktioniert. Deutschland, obwohl es keine eigenen großen Bodenschätze zum Beispiel hat eine riesen Wirtschaftskraft. Also ich glaube, auch auf einer Nationenebene gibt es da etwas, auf das man stolz sein kann und auch, sagen wir mal, wenn man den Begriff, mit dem ich mich ja auch ein bisschen schwer tue, aber zumindest sagen kann, es ist schön, in diesem Land zu leben und das als Heimat bezeichnen zu können.
Aber ich finde es auch interessant, was bei dir jetzt gleich so kommt an Begriffen, wenn du über Heimat sprichst, dann kommt Sozialsystem, irgendwie Grundgesetz, Wirtschaft.
Nein, das
ist sehr interessant und ich glaube auch euer Zugang.
Als allererstes kam meine Heimatregion, dann sagst du, das giltet nicht, dann sage ich, es gibt doch andere Faktoren.
Nein, das ist einfach das Regionale, aber dann, wenn du sobald du über die Nation sprichst oder über einen Nationalstaat, dann kommst du eigentlich gleich mit Institutionen. Und für mich ist
Fußball, Nationalmannschaft, Männer wie Frauen, ist auch Nation.
Ich finde es ein bisschen symptomatisch für den deutschen Diskurs. Und ich möchte noch auf eine Szene eingehen, die mir auch geblieben ist. Und das war am CDU-Parteitag 2013. Damals kam der CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe auf die Bühne und hat so begeistert so ein kleines Deutschland-Fähnchen geweht. Und dann kam die damalige Kanzlerin Angela Merkel, so mit einem festen Griff hat sie diese Fahne Gröhe weggeschnappt. Im Sinn so, die Deutschland-Fahne hat auf dieser Bühne und am CDU-Parteitag nichts zu suchen.
Aber das hat sich geändert seitdem.
Aber interessant ist da so ein bisschen dieses Schamhafte um diese Fahne. Man möchte das nicht, das ist tendenziell nationalistisch, das ist toxisch, wir wollen das nicht zeigen. Und ich meine, das war ein Moment, den die AfD rund und rauf und runter gespielt hat.
Damals war sie noch nicht im Parlament,
sie war erst 2017 im Parlament. Aber das war genauso, und dieses sozusagen, ich würde mal sagen, da ist auch eben so eine Art, ein Identitätsvakuum hat sich gezeigt, ein Fremdeln mit der Nation, das dann diese rechtspopulistische Partei extrem dankbar aufgegriffen hat. Wir sind stolz auf die Fahne, wir zeigen die Fahne, wir nehmen sie 20-fach auf die Bühne, wir schämen uns nicht für unser Land. Und das hat mir einfach auch nochmal, das finde ich natürlich zum Teil auch der Gegenreflex, übertrieben. Aber es hat sich gezeigt, dass da ein Feld war, das irgendwie nicht bespielt wurde, das tabu behaftet war in Deutschland.
Aber zwei Gedanken dazu. Also das eine ist, das wird vielen Deutschen sofort in den Kopf kommen, wenn wir über Symbole reden, ist die Fußball-Weltmeisterschaft tatsächlich 2006. Das kann man ja immer so ein bisschen belächeln, aber ich glaube, in dem Moment war nochmal so ein Gefühl von, das ist total gut und okay. Und ganz wichtig, es war mit einem Angebot verknüpft, wo wir gesagt haben, ey, wir sind eine freundliche Nation, wir sind Gastgeber. Und auf einmal war es auch in Ordnung, in dem Zusammenhang mit diesen Symbolen zu arbeiten. Einer Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, wenn du heute, ich glaube, flächendeckend durch Deutschland fahren würdest und würdest an Kleingartenanlagen vorbei, Schützenvereinen vorbeifahren oder so, da ist es ganz normal, wie in der Schweiz eben auch, dass da eine Deutschlandfahne hängt und das juckt auch keinen im negativen Sinne.
Gleichzeitig ist das Beispiel, zeigt ja gerade, dass es diese Stolz oder dieses Heimatgefühl oder auch mal Flagge zeigen, dass das eben nur in bestimmten Kontexten wirklich breit akzeptiert ist in Deutschland.
Du musst es üben.
Beim Fußball, oder? Und das andere, wir haben die Sendung, oder besser gesagt den Podcast, haben wir damit begonnen, mit dieser Einspielung dieser Engländerinnen. Mhm. Und das hast du ja selber gesagt, das würde man in Deutschland nicht hören. Und da ist einfach eine Differenz. Ich glaube auch, wie du sagst, es ist eine Entwicklung im Gange in Deutschland. Es findet sozusagen ein breiteres Selbstverständnis statt. Man muss sich irgendwie weniger schämen, ein Deutscher zu sein. Es ist noch nicht irgendwie ein Ausbruch von nationalistischem irgendwas, wenn man die Flagge mal zeigt oder so. Aber es bleibt trotzdem ein sehr wahrnehmbarer Gegensatz zu anderen Ländern.
Aber findest du das wirklich? Weil ich glaube, also jetzt gerade die Äußerung von den Engländerinnen, also die fand ich auch nochmal überraschend. Und es ist ja tatsächlich auch nochmal was, wenn man das auf englischer Sprache hört, geht es irgendwie so okay durch. Und in dem Moment, wo man es ins Deutsche übersetzt, also Stolz und englisches Blut und so, merke ich auch bei mir, oh, das macht nochmal was. Aber wäre das nicht in der Schweiz auch so? Also wenn jetzt eure Schweizer Nationalmannschaft, egal ob Männer oder Frauen, nach einem Spiel ein Interview geben würde und würde sagen, wir haben Schweizer Blut in unseren Venen. Also ich glaube, da gäbe es doch hier auch irgendwie ein Irritationsgefühl, oder?
Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich auch schon, wenn ich es auf Hochdeutsch höre, ist es etwas anderes. Wenn die Person das aber auf Schweizerdeutsch sagen würde, wäre das schon ein bisschen abgefedert. Ich meine, die Deutschen machen sich auch immer so ein bisschen drüber lustig oder sind verwundert, dass wir ja unserer Nationalmannschaft Nazi sagen.
Ich habe es extra vermieden, den Begriff zu benutzen.
Genau, aber ich sage es jetzt. Und ich meine, da sieht man auch, dass die Schweiz natürlich viel unbeschwerter ist. Wir sehen für uns
ihr schreibt
sozusagen...
Das aber, das muss man nur kurz erklären, ihr schreibt das N-A-T-I
und sagt dann aber Nazi. Nazi, ja. Nazi aber eben. Das könnte man. Aber das zeigt, das ganze Vokabular, das deutsche Vokabular ist für uns nicht so kontaminiert oder vermint. Ich meine, in der Schweiz sagen die Leute auch problemlos Volk. Das Volk hat bestimmt, das Volk muss darüber entscheiden. Wenn ich das jetzt so sage, auf Hochdeutsch, immer so, Volk, da klingt gleich völkisch an, aber Volk per se ist nicht,
ist nicht negativ besetzt.
Es gibt ein Staatsvolk, genau. Und wie auch, das ist auch manchmal mein Eindruck in Deutschland, dass man auch eigentlich schon zum Nationalstaat ein bisschen ein schamhaftes Verhältnis hat. Darum flüchtet man sich ja auch so ins Kosmopolitische und sagt, ah, ich bin gar nicht Deutscher, in erster Linie bin ich einfach Europäer, oder? Aber was ist...
Obwohl man sagen muss, das ist natürlich eine Äußerung, die man in gewissen Bildungseliten hört. Also das sind Leute, die eher in der Lage sind zu sagen...
Diskurs.
Ja, vielleicht ist das so. Ich will nur einfach sagen, das trifft ja nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung zu. Das sind ja Leute, die in der Lage sind oder es sich leisten können, im Ausland zu leben oder mal auch zu reisen oder sowas. Das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke ist ja vielleicht, und das ist vielleicht noch wichtig in der Debatte, das ist ja gar kein Widerspruch. Also ich kann ja sagen, den Satz sagt man ja vielleicht auch, weil man sagen will, hey, sowas wie eine Europäische Union, sowas wie ein europäischer Gedanke, wie eine Wertegemeinschaft, das ist uns wichtig. Und das vielleicht euch, in Anführungszeichen Schweizerinnen und Schweizern, ein bisschen aufstößt, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ihr ein vorsichtig ausgedrückt schräges Verhältnis zu Europa und zur Europäischen Union habt. Also ne, das ist kein Wunder, dass es euch wundert.
Ich sage einfach nochmal, und darum finde ich es auch richtig, du hast schon recht, auch du hast ja vorher auch so Schrebergärten, da sieht man die Deutschlandfahne etc. Man sieht daran aber auch, wie du betonst, es ist ein Elitendiskurs oder dieser Kosmopolitismus ist jetzt nicht deutsche gemeine DNA, sondern das ist auch eine bestimmte Elite, die so denkt. Aber ich glaube, gerade in dieser Differenz von, ich sage es jetzt bewusst nochmal, Volk und Elite, das ist eben auch ein Problem. Also weil sich viele Deutsche identifizieren sich nicht mit diesem Kosmopolitismus. Für die ist nicht irgendwie das Tollste, dass sich Deutschland auflöst und so weiter, dass man keine Grenzen mehr hat und so weiter. Und ich finde ja eigentlich auch, und ich glaube, so wird das manchmal auch im Ausland ein bisschen wahrgenommen, dass eigentlich das Kosmopolitische in Deutschland das eigentliche Provinzielle ist. Weil so denkt niemand. Weißt du, man kann auch weltgewandt und weltoffen sein und trotzdem sagen, ich komme aber von hier.
Ja, in
Deutschland
dem Moment, wo
ist
du
meine
das
Heimat.
Da, wo du das betonen musst, ist ja schon, sagt ja schon was aus, wenn man es so nach außen tragen muss. Hat es ja meistens schon irgendwie eine Botschaft. Ich glaube aber, was sich schon verändert, auch in der Breite der Bevölkerung, ist, was die Leute auch gut an Deutschland finden oder vielleicht auch stolz darauf sind. Also ich bleibe jetzt nochmal einmal bei einem Beispiel, was wieder regional bei mir sehr nahe ist, wenn du dir so eine Region wie das Ruhrgebiet anguckst. Also Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner in etwa. Alleine das muss man mal in Relation setzen. Das ist das Doppelte der Einwohner in der Schweiz. Also alleine so eine Metropolregion wie das Ruhrgebiet hat in etwa vergleichbare Einwohnerzahlen wie die Schweiz. Worauf ich hinaus will, ist, dass, glaube ich, die Leute da schon sehr stolz darauf sind, dass sie so etwas geschafft haben wie eine Einwanderungsgesellschaft, dass da viele Menschen aus ursprünglich anderen Nationen zusammenleben, dass man damit auch gut umgehen kann. Ja, natürlich rumpelt das mal und natürlich gibt es auch mal Streit, aber ich glaube, jetzt gerade die Menschen im Ruhrgebiet sind auch sehr gerade raus, die sind auch stolz darauf, dass sie so miteinander umgehen können. Also ich glaube, echt da auch wieder, ich weiß, ein regionales Beispiel.
Du bist wieder mal in den Regionen.
Ich weiß aber, diese Region hat aber mehrere Millionen Menschen. Ich will nur einfach sagen, das hat eine gewisse Kraft, auch wenn die dann sagen, das ist was Deutsches für uns und das finden wir gut.
Okay, aber ich komme jetzt gleich mal wieder als Spielverderber hier ins Spiel. Nein, aber du sagst, ja, tolle Einwanderungsgesellschaft etc. Ich würde auch das massiv in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass Deutschland wirklich eine inklusive Gesellschaft ist. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass eben sozusagen dieses eigene Identitätsgefühl so ein bisschen angekränkelt ist, oder? Ich kann dir auch sagen, als ich zum Beispiel in der Flüchtlingszeit, also 2015, 16, 17 in Deutschland war und auch mit Ausländern geredet habe oder mit Leuten, die zugezogen sind, die haben mir zum Teil wortwörtlich oder so ähnlich immer wieder gesagt, ja, wo sollen wir uns da integrieren? Die Deutschen sind ja selber nicht stolz auf ihr Land. Was ist hier eigentlich das Angebot? Und ich glaube, so geht es vielen.
Aber glaubst du nicht, dass das Angebot trotzdem sowas ist wie, du lebst in einem Land in Frieden, du lebst in einem Land mit einer immer noch guten medizinischen Versorgung, du lebst auch mit einem Land, was zumindest versucht zu sagen, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, und bei aller Kritik, die man üben kann, wir sind ja auch immer schnell dabei und sagen, hier Merkel-Jahre, danke Merkel und so, man darf aber, glaube ich, diese Anfangszeit auch nicht unterschätzen, wo ganz viel Willkommenskultur war, wo auch über Monate Titelblätter in den Zeitungen Freundlichkeit ausgestrahlt haben. Ja, natürlich sind da Fehler gemacht worden, aber das war schon eine Phase, wo man auch gemerkt hat, hey, wir wollen euch helfen. Also ich glaube, wenn man den Leuten, die das damals gemacht haben, abspricht,
aber
negiert man auch.
Helfen und integrieren sind dann
zwei
schon zwei verschiedene Geschichten, würde ich schon auch sagen.
Das stimmt.
Und ja, mir bleiben einfach immer wieder so für mich irritierende Statements. Ich kann mich auch noch erinnern, 2017, die damalige Integrationsbeauftragte, hieß, glaube ich, Aydan Özoğuz von der SPD, die hat zum Beispiel gesagt, eine deutsche Kultur sei, ich zitiere jetzt, jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Und da denke ich dann so, wie wollt ihr, das ist die Integrationsbeauftragte, die sagt eigentlich, die Kultur, in die sich die Leute integrieren sollten oder wollen, die gibt es gar nicht.
Ich erinnere mich noch an eine Pressekonferenz von Angela Merkel, also jenseits dieses berühmten Satzes vor knapp 10 Jahren, wir schaffen das. Das war dann im September auch 2015. Da ist sie dann sehr für die Flüchtlingspolitik auch kritisiert worden. Und da hat sie, Stichwort, wie freundlich ist denn, darauf mal reagiert.
Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und das kam aus dem Herzen der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Und sie hat einen Punkt, mal jenseits, ob der Satz so glücklich ist, dass sie sagt, das ist nicht mein Land, aber sie hat einen Punkt. Also warum sollen wir Leuten vorwerfen, dass sie freundlich sind und dass auch ein Stück Identität in dem Moment für die Nation geschaffen hat?
Ja, aber ich möchte jetzt auch noch sagen, ich finde an diesem Satz, was mich natürlich schon provoziert, ist sozusagen die auch wieder die Politik der Alternativlosigkeit. Also wenn ihr meine Flüchtlingspolitik nicht gut findet, dann ist Deutschland nicht mehr Deutschland. Im Grunde genommen nicht mehr mein Land. Mhm. Das sagt sie ja. Und ich meine, noch zum anderen möchte ich auch darauf eingehen. Du sagst natürlich zu Recht, Deutschland ist attraktiv, die Ausländer kommen gerne. Ja, natürlich, weil ihr auch ein sehr gutes, ausgebautes Sozialsystem habt. habt, weil ihr eine funktionierende Wirtschaft habt, weil ihr sicher seid. Aber das ist ein bestes Terrain, um auch in einer Parallelgesellschaft zu leben. Weil du kannst in Deutschland, das trifft natürlich auch auf die Schweiz zu, du kannst da leben, ohne dich irgendwie mit diesem Gemeinwesen zu identifizieren. Du hast alle Benefits eines liberalen Staates und kannst dann potenziell immer noch für Erdogan in der Türkei deine Stimme geben oder für wen auch immer.
Aber würdest
also
du,
ich sehe das Integrative in Deutschland nicht wirklich.
Aber würdest du so weit gehen und sagen, das ist auch nicht da, weil es dieses Identitätsvakuum gibt? Also möglicherweise wäre es notwendig, da was hinzusetzen und zu sagen, das ist was an Werte, an Nationenverständnis, wo ihr euch hinintegrieren müsst und das braucht es eigentlich? Da ist immer noch so ein Vakuum, Restvakuum?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, ich meine, das merkt man ja auch, es wird jetzt stark gechallenged, auch von der AfD, und was aber auch zu guten Gegenreflexen geführt hat. Du hast natürlich am Anfang zu Recht gesagt, es verändert sich ja etwas. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz jetzt 2025 einem CDU-Politiker auf der Bühne die Deutschlandfahne aus den Händen reißen
würde. Hat er sie auch, die Deutschlandfahne und so.
Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, ich finde auch nicht, jeder Politiker muss jetzt mit der Landesfahne am Revers herumrennen. Aber es kann zum Problem werden, wenn sich Vertreter eines Landes sozusagen von den Insignien oder von den Zeichen des Landes distanzieren.
Und gleichzeitig muss man ja sagen, es gibt ja Ursachen und Gründe dafür. Also ne, wenn man jetzt guckt, woher kommt das, also wir müssen es jetzt nicht urlange ausbreiten, aber natürlich hat es auch in Deutschland was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, zu sagen, also da sind Insignien so missbraucht worden, eine so schlimme Fehlentwicklung, dass du natürlich auch eine Zeit brauchst, um wieder diese Mischung hinzukriegen zwischen wir anerkennen diese Geschichte, wir integrieren das auch in unser Nationenverständnis und schaffen zusätzlich ein positives Angebot. Also na klar, mit so einer Zäsur dauert es halt dann Jahrzehnte.
Nein, natürlich. Also, und das ist auch ganz wichtig, dass wir das hier ansprechen. Und das ist mir natürlich auch bewusst, ja, dass Deutschland ein anderes Nationalgefühl hat, haben muss und dass sich das komplett unterscheidet. Ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was mich als Schweizer sehr interessiert hat, weil auch bei uns die geschichtlichen Voraussetzungen ganz anders sind. Was ich, als ich mich dann auch ein bisschen mehr noch damit beschäftigt habe, interessant fand, ist, dass es eben dieses, sagen wir sozusagen, so ein bisschen unsichere Identitätsgefühl, dass das eben auch nicht nur mit dem Holocaust verknüpft ist, sondern dass das noch viel andere Ursachen hat, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Staatsgründung in Deutschland, die deutsche Einheit, dass das alles viel später zustande kommt. Es gibt
Auch einen zersiedelten Staat, den man ursprünglich mal hatte, bis es überhaupt eins wurde, und genau natürlich auch die Wiedervereinigung, die ja auch wieder viele Herausforderungen mit sich gebracht hat, genau das erzeugt hat auch bis zum gewissen Grad, was du sagst. Also Kohl war es als Bundeskanzler damals ein großes Bedürfnis zu sagen, wir sind wieder Europäer, wir sind wieder vereinigt, und gleichzeitig hat man dann natürlich auch vergessen, die Identitäten der Menschen mitzunehmen, die in der früheren DDR gelebt haben. Also du hast deshalb genau diese zweierlei Entwicklung, Europa auf der einen Seite, dann das Regionale auf der anderen, und die Nation ist so ein bisschen in der Mitte auf der Strecke geblieben.
Ja, und es geht, ich meine, das betont zum Beispiel der Germanist Dieter Borchmeier auch immer, dass es noch viel weiter zurückgeht, oder? Sagen wir, als die Deutschen damit beschäftigt waren, mit dem 30-jährigen Krieg, ein großes Schlachten.
Also 17. Erste Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Genau, das war die Blüte der europäischen Höfe in Spanien und in Frankreich. Und so dieses dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also sozusagen dieses...
Es gab viele Zäsuren.
Es gab sehr viele Zäsuren, die auch tatsächlich an diesem Selbstgefühl auch immer wieder natürlich ganz zu Recht gekratzt haben. Und vielleicht ist das natürlich auch so eine Pendelbewegung, warum Deutschland auch vorsichtiger geworden ist, weil man auch gemerkt hat, eben, Deutschland ist sozusagen die Nation des Kosmopolitismus, aber es ist auch die Nation, die es mit dem Nationalismus so übertrieben hat, wie praktisch keine Nation vor ihr.
Und dann sind wir genaulich bei der Debatte, wir haben einen Begriff noch gar nicht genannt, der dann ja wichtig ist. Also wir haben jetzt über Stolz gesprochen und dass Stolz manchmal sowas ist wie, ja, wenn ich was geleistet habe, kann ich auch was stolz sein. Aber du hast natürlich schon einen Punkt. Der Gegenspieler zum Stolz in Deutschland ist ja die Scham, die man hat, genau damit umzugehen. Und das sitzt natürlich genau aufgrund dieser historischen Ereignisse auch dermaßen tief. Und vielleicht führt es dann immer dazu, dass man entweder so in das eine Extrem geht und sagt, Scham, also ich definiere mein Nationenbewusstsein darüber, als Deutscher muss ich immer schambesetzt sein, wenn es um mein Land geht. Oder ich gehe ins andere Extrem und sage, ich bin auf alles stolz. Und wahrscheinlich braucht es einen gesunden Mittelweg. Das sieht man ja auch. Es gibt ja das Bedürfnis der Menschen offenbar auch. Und jetzt ist die Frage, wer das politisch auch anspielen und erfüllen kann. Und man mag von der AfD halten, was man will. Das haben sie strategisch erkannt und sind in diese Lücke auch reingegangen. Und das verfängt natürlich.
Ja, ich finde das ein wichtiges Stichwort, die Mitte. Und das glaube ich nämlich, also eben bei allem Verständnis für die Entwicklung, wie sie ist, die wir jetzt auch formuliert haben, glaube ich, ist es eben für einen Staat letztlich alternativlos oder auch für Parteien und gemäßigte Parteien, diese Felder zu besetzen, auch über Heimat zu reden, auch über irgendwie ein normales Verhältnis zur eigenen Nation zu haben. Denn sonst bewirtschaften dieses Feld andere Organisationen. Das können Rechtspopulisten sein, es können Identitäre sein, es können auch Islamisten sein. Ich meine, auch da denke ich mir manchmal, wenn du hast einen Islamisten, der nach Deutschland kommt, der hat noch wirklich so ein Konzept von Ehre, Stolz, der Mann ist irgendwie das Oberhaupt der Familie. Wie gewinnst du den für Deutschland, wenn du dem sagst, ja, bei uns ist einfach das Grundgesetz, ist das Wichtige.
Ja, vielleicht ist der lost, aber es braucht für andere, ja, die...
Aber auch für seine Kinder, du musst irgendwie ein positives Angebot schaffen.
Und der Begriff Verfassungspatriotismus ist wahrscheinlich ein Stück zu verkopft. Also es ist einfach ein Gefühl, es ist ein Thema, was du übers Gefühl lösen musst. Du musst ein gutes Gefühl dazu haben. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man jetzt sieht, also Verfassungspatriotismus, ich verstehe, was damit gemeint ist, zu sagen, hey, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Werte, auf die wir uns vereinen, aber das ist eben nicht, das ist Kopf, das ist nicht Bauch. Und wenn du natürlich andererseits jetzt zum Beispiel auch siehst, die anderen Parteien versuchen ja genau diese Positivangebote eben auch zu machen, also sei es ein von Habeck in den Diskurs eingebrachter linker Patriotismus und so weiter, also die Parteien versuchen, das nachzusorgen. Das meine ich auch, wenn ich sage, es gibt jetzt eine Entwicklung, die ist bei weitem noch nicht...
Nachsorgen finde ich schon. Guter
Begriff, gesagt, oder? Genau. Es muss nachgesorgt werden.
Nein, es bewegt sich etwas und darum ist auch dieser Identitätsdiskurs so interessant in Deutschland. Und ich glaube, wir werden da auch wieder Rückfälle erleben, da bin ich ganz sicher.
Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss so ein... Ich weiß nicht, du hast lange in Deutschland gelebt, so ein Positivmoment, also wo du gemerkt hast, da könnte es hingehen, wenn man das irgendwie weiter betreibt, verstärkt, da ist ein positives Nation-Identitätsdings möglich.
Jetzt ist eine ganz schlimme Frage, weil jetzt muss ich schon fast dir am Anfang wieder so ein bisschen Recht geben. Oder wo ich das gespürt habe, ist, ich muss sagen, vielleicht an zwei Orten. Ganz stark in Bayern. Als ich in Bayern war, hatte ich das Gefühl, ich bin hier in einem gefestigten Kulturraum. Ist mehr als die Geschichte ist in Bayern mehr als nur der Nationalsozialismus und irgendwie ist mehr als Erinnerungskultur. Das gibt es auch. Aber es gibt nicht nur Geschichte, sondern es gibt auch Tradition. Das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil das ist etwas Lebendiges, etwas, das weitergetragen wird. Und bizarrerweise, wo ich das in Deutschland auch stark erlebt habe, im Adel, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die adlig sind, da hatte ich auch immer das Gefühl, da ist eine Zeitdimension da, die irgendwie weiterreicht. Die Leute, mit Adligen sprichst du plötzlich über den Großvater, über den Urgroßvater, wie hat man dies und jenes gehandhabt. Ich habe nie mit Deutschen so viel über Geschichte gesprochen, wie mit Leuten, die aus einer adligen Familie sind.
Was natürlich auch irgendwie klar ist, weil das ein Status ist oder so, aber es ist trotzdem auch nicht uninteressant, dass es da stattfindet. Ich glaube, was ich in der Schweiz nochmal gelernt habe, mal jenseits davon, dass ich schon die Präsenz der Symbole, der Fahne und so, die ist nochmal höher als in Deutschland. Die Präsenz der Fahne ist in der Schweiz höher als in Deutschland. Aber ich glaube, die Natürlichkeit, mit der ein positives Verhältnis zum Land auch gelebt wird. Das, was du mal vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt jemanden aus dem Kanton Schwyz fragen würde, wieso bist du stolz auf die Schweiz? Und der würde vielleicht sagen, wieso? Also was ist das denn für eine Frage? Genau, ich bin's einfach. Und ich glaube, diese Natürlichkeit zu sehen, zu verstehen und auch zu erkennen, dass da was Positives drinstecken kann, was nicht heißt, dass andere damit ausgeschlossen werden.
Ja.
Das finde ich nochmal einen wichtigen Faktor. Und ich glaube, das habe ich stärker in der Schweiz nochmal erlebt.
Darum auch dieses Beispiel dieser englischen Spielerin, das ist nicht irgendwie eine nationalistische Erhebung, sondern...
Für die ist das normal.
Genau.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen haben sie auch den Europameistertitel gewonnen.
Das war ein Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Ich bin Sven Preger. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, könnt ihr sehr gerne tun. machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag da. Ciao zusammen.
Bis dann. Ciao, ciao.